HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Wir werfen heute einen Blick auf die HR2 Hörbuchbestenliste vom November. Das Hörbuch Die schöne Müllerin von Stefan Weiler hat es auf den ersten Platz geschafft. Das Kinder- und Jugendhörbuch, das wir Ihnen heute vorstellen, wurde von der Jury auf den dritten Platz der Kinder- und Jugendhörbücher gewählt. Ein Hörbuch, das uns nach Indien entführt. Dann haben wir heute wieder ein Hörbuch in eigener Sache, eine Produktion von HR2 Kultur, die Ballade von Robin Hood. Und es gibt einen neuen Fall für Kommissar Gerion Rath. Das ist eine Krimireihe von Volker Kutscher. Kommen wir zu Stefan Weiler. Er hat Sozialpädagogik studiert, hat als Pressereferent gearbeitet und als freier Journalist für verschiedene Zeitungen geschrieben. Er greift gerne Tabuthemen auf, soziale Ausgrenzung, Sterben, Tod, Trauer oder auch Einsamkeit. Und er organisiert Konzertlesungsreihen, an denen viele renommierte Künstlerinnen und Künstler gerne mitarbeiten. Mit seinem Hörbuch Deutsche Winterreise stand er auf der Shortlist für den Deutschen Hörbuchpreis und den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. Jetzt kam das Hörbuch Die schöne Müllerin heraus und als Autoren werden hier Schubert, Müller, Weiler genannt. Dorothee Meyer-Karweg, warum diese drei Namen?
Ja, Stefan Weiler hat die beiden anderen Namen dazu genommen, weil er, wie auch bei den Hörbüchern, die er schon gemacht hat, Deutsche Winterreise und auch Letzte Lieder, seine Texte mit Musik und Texten von Franz Schubert und Wilhelm Müller aus dem 19. Jahrhundert verbunden hat. Und diesmal eben mit diesem Liederzyklus Die schöne Müllerin.
Und er verbindet damit dann auch seine Texte?
Ja, seine Texte. Mhm. Er greift dabei zwar auf Interviews von realen Menschen zurück, also Menschen, die er in beispielsweise Beratungsstellen, Frauenhäusern und auch Übergangshäusern gesprochen hat, aber er erzählt sie dann in eigenen Worten nach und lässt sie hier von zwei Schauspielerinnen und einem Schauspieler nachsprechen. In diesem Fall sind das Birgitta Asheuer, Jens Harzer und Dagmar Manzel.
Warum macht er das? Warum hören wir da die interviewten Menschen nicht selbst?
Ja, meine Idee dazu ist, es sind ja durchaus traurige und sehr persönliche Geschichten und würden wir die Menschen selbst hören, würde man sie doch der Gefahr aussetzen, erkannt und, so ist es leider heute, auch verurteilt zu werden. Und die Schauspieler und Schauspielerinnen sind damit so eine Art Schutzschild. Und außerdem heben diese Nacherzählungen die Geschichten aus ihrer Individualität heraus. Also nacherzählt bekommt man dann eher so das Gefühl, das könnte mir auch passieren.
Um was für Geschichten geht es denn? Was hören wir da?
Es sind 14 Episoden über die Liebe, also hier vor allen Dingen die gescheiterte Liebe. Da geht es um eine Ehe, die nach Schulden zerbricht. Es geht um einen Homosexuellen, dessen große Liebe plötzlich verstirbt und wo der Erzählende dadurch obdachlos wird. Es geht um Frauen, die, wie es so heißt, in toxischen Beziehungen leben. Es geht um eine Tochter, die die psychisch kranke Mutter nicht vor dem Selbstmord bewahren konnte. Oder um eine Frau, die nur mit einem alten Mann zusammenlebt, weil sie selbst keine eigene Bleibe findet. Also insgesamt geht es um Einsamkeit, um Isolation. Themen, die viele von uns kennen, verstärkt natürlich auch durch die Zeit von Corona.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Stefan Weiler diese Geschichten mit dem Liedzyklus Die schöne Müllerin von Schubert verbindet. Mhm. Warum macht er das?
Der Inhalt der vertonten Gedichte bezieht sich auf Müllers unerfüllte Liebe zu Luise Hensel. Das war eine christliche Dichterin. Und das passt zu den heutigen Geschichten. Denn egal in welchem Jahrhundert, also Liebe bleibt ein durchaus kompliziertes Gefühl. Durch sie kommt es zwar auch zu größten Glücksgefühlen, aber sie kann eben auch zur Tragödie führen. Hier wird vor allen Dingen das Leid thematisiert, das die Liebe hervorrufen kann.
Und wie macht er das dann? Wie verbindet er die Texte mit diesem Liedzyklus?
Ja, da hören wir einfach mal ein einfaches Beispiel. Birgitta Asheuer ist im Folgenden die Interpretin und am Klavier hören wir Hedayet Jedica.
Sie sind der Erste, der mit mir über Liebe reden will, sagt der Mann. Und erzählt vom Tod. Als er noch ein Auto besaß, hatte er eines trostlosen Tages einen Schlauch ins Wageninnere geleitet. Eine Nabelschnur, die ihn mit dem Nötigen versorgen sollte, um ihn auf die andere Seite zu befördern. Während er in einem Waldstück im Grenzgebiet seines Lebens saß, die Hand am Zündschlüssel, bemerkte er, dass er noch nicht fertig ist. Er heulte, bis sein Gesicht so rot und aufgedunsen war wie das eines Neugeborenen. Er entdeckte sich im Rückspiegel, entsetzte sich und erkannte, dass er nicht sterben wollte, sondern anders leben. Er stieg aus dem Auto und zog den Schlauch ab. Es war nicht Hoffnung, die ihn am Leben hielt. Vielleicht war es Trotz. Es fällt ihm schwer zu sagen, wer er heute ist und wo er hin will. Viel lieber soll man seine Geschichte rückwärts erzählen, um jenem Mann zu begegnen, der er einmal sein wollte.
Ein Eindruck von der CD Die schöne Müllerin von Schubert Müller-Weiler, konzipiert von Stefan Weiler. Als nächstes hören wir Jens Harzer.
Wissen Sie, was mir die letzte Frau sagte, der ich meine Liebe gestanden habe? Sie sagte ungefähr, Liebe ist, wenn einer mit dir seine Probleme teilt und du die Kraft hast, nicht nur an deine eigenen zu denken. Und Typen wie du werden immer nur mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt sein, also träum weiter, Schätzchen, nur bitte nicht mit mir. Ist das ein Nein, habe ich sie gefragt, um die Situation zu retten? Dann hat sie gelacht und mir in die Wange gezwickt. Und ich, Idiot, hatte extra Blumen für sie geklaut. Am Bach viel kleine Blumen stehen, aus hellen blauen Augen sehen. Der Bach, der ist des Müllers Freund, und hellblau Liebchens Auge scheint. Drum sind es meine Blumen.
Tja, auch die dritte Schauspielerin wollen wir unbedingt mal hören, und zwar die wunderbare Dagmar Manzel.
Um Liebe soll es gehen? Ach Gottchen, was kann ich dazu sagen? Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich habe den ohne Netz oder doppelten Boden geliebt. Und der war so, ach, jetzt finde ich das Wort nicht. Ich möchte es sehen auf jedes frische Beet, mit Kressensamen, der es schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich's schreiben, dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Der Kaffee riecht aber gut. Seine Wortgewalt machte mich regelrecht mundtot, aber erst sein Schweigen brachte mich fast um. Mundtot? Lustiges Wort. Ich möchte mir ziehen einen jungen Star, bis dass er spricht die Worte rein und klar, bis er sie spräch mit meines Mundes Klang, mit meines Herzens vollem heißem Drang, dann sing er hell durch ihre Fensterscheiben, dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.
Dagmar Manzel. Das ist jetzt ein interessanter Effekt, der hier entsteht. Man muss irgendwie schmunzeln, aber es sind ja schon ernste Themen, die ja angesprochen werden.
Ja, es sind geradezu existenzielle Themen. Mitunter ist das schon auch belastend. Aber erst, wenn man es anspricht, sich den Gefühlen, den Problemen stellt, gäbe es die Chance auf positive Veränderungen. So formuliert es Stefan Weiler. Und die Jury der H2 Hörbuchbestenliste war sehr angetan von dieser Produktion, lobte die sehr berührende und stimmige Verbindung von Sprache und Musik, von modernen Geschichten und den alten Zeilen Wilhelm Müllers. Und dem kann ich mich nur anschließen, auch wenn ich sage, also man sollte die CD nicht unbedingt hören, wenn man selbst in einem Tief ist. Man braucht eine gewisse innere Stärke dazu, um diese CDs zu hören, dann aber mit großem Gewinn.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Die schöne Müllerin von Schubert Müller-Weiler mit Birgitta Asheuer, Jens Harzer, Dagmar Manzel und am Klavier haben wir gehört Hedayet Jedica. Es sind zwei CDs, eine Stunde 45 Minuten Hörzeit zum Preis von 18 Euro, erschienen im Verlag Speglow. Und dieses Hörbuch kam, wie gesagt, auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom November. Wir kommen noch zu einem Hörbuch von Volker Kutscher. Er wurde 1962 geboren. Er hat Germanistik, Philosophie und Geschichte studiert und zunächst als Tageszeitungsredakteur und Drehbuchautor gearbeitet, bevor er seinen ersten Kriminalroman schrieb. Heute lebt er als freier Autor in Köln und bekannt ist vor allem seine Krimiserie um Kommissar Gerion Rath. Diese Gerion Rath-Romane spielen in Berlin in den 20er und 30er Jahren und dabei wird die politische Entwicklung miterzählt. Die Reihe ist Vorlage für die Hörspiel- und Fernsehproduktion Babylon Berlin. Jetzt ist der 9. Fall um den Kriminalkommissar Gerion Rath erschienen mit dem Titel Transatlantik. Dorothee Meyer-Karwick, in welcher Zeit befinden wir uns jetzt?
Ja, wir sind jetzt im Jahr 1937 angelangt. Die Situation ist folgende. Gerion Rath wurde im vorigen Band angeblich erschossen von einem Kollegen und hat Berlin verlassen und lebt jetzt inkognito in einer anderen Stadt. Und seine Frau Charlie Rath weiß zwar, dass er lebt, sie weiß aber aus Sicherheitsgründen nicht wo. Sie arbeitet nicht mehr bei der Polizei, sondern in einem Detektivbüro. Sie wollte das Land auch schon verlassen, Richtung Prag. Aber erstmal will sie eigentlich ihren Ziehsohn Fritze aus der geschlossenen Abteilung der Nervenheilanstalt Wittenau holen, wo er eingebuchtet wurde sozusagen. Gleichzeitig spielt der Roman aber auch in den USA, wohin der Verbrecher Marloff emigriert ist. Der spielte in den vergangenen Bänden immer eine wichtige Rolle und er ist in New York ins Heroingeschäft eingestiegen. Und in Berlin gibt es natürlich auch wieder einen Mord, der erstmal fast wie ein Selbstmord aussieht. Kommissar Andreas Lange, der Nachfolger von Gerion Rath, kommt jetzt mit den Kollegen zum Tatort im Kant-Garagenpalast. Den gibt's wirklich, das ist eine Hochgarage, die in den Jahren 1929-30 gebaut wurde. Und Andreas Lange befragt nun einen Zeugen, den Chauffeur Meinecke, und der erzählt, wie und wo er den Toten entdeckte. Und da hören wir mal rein, es liest David Nathan.
Ich war in der Garage, um unser Automobil abzuholen. Wann? Ziemlich früh, so gegen 6. Wollte den Wagen noch waschen, bevor ich Herrn Carlsen ins Büro fahre. Meinecke wies auf eine geschlossene Garagenbox, auf deren Tür die Ziffern 313 gemalt waren. Als ich aufschließen will, höre ich aus der Garage nebenan einen Motor im Leerlauf tuckern, obwohl die Tür fest verschlossen war. Ich habe geklopft, hat aber niemand reagiert. Die Gase kamen schon durch den Türschlitz, also bin ich runter zur Pforte, die haben ja für alle den Schlüssel, und bin mit Herrn Mölders so schnell es ging wieder hoch. Moment, wer ist das? Einer von den Garagenwärtern hier. Lange notierte sich den Namen. Jedenfalls, fuhr Meinecke fort, haben wir aufgeschlossen und ich bin rein, hab mir ein Taschentuch vor die Nase gehalten, bin hin zum Auto und hab den Motor abgestellt. Und dann den Mann so schnell es ging aus der Garagenbox gezogen, die war ja schon völlig vernebelt. Wo haben Sie den Mann denn vorgefunden? Meinecke schaute ihn an, als habe er in seinem ganzen Leben noch keine idiotischere Frage gehört. Na, hinterm Steuer natürlich, war doch ein Selbstfahrer.
Ein Selbstfahrer, so nannte man das damals. Und Volker Kutscher, der Autor, legt auch immer sehr viel Wert auf die damals benutzte Sprache. Der Tote ist übrigens Klaus von Rykowski, ein SS-Mann, ein Liebhaber bzw. Ex-Liebhaber von Greta, Charlies Mitbewohnerin und Freundin. Ob Liebhaber oder Ex-Liebhaber, das weiß man nicht so genau. Eben diese Greta ist aber auch spurlos verschwunden und steht nun unter Mordverdacht. Und Charlie Rath bemüht sich nun, diese Greta zu finden. Gleichzeitig versucht sie, den Ziehsohn Fritze aus der Nervenheilanstalt zu holen. Also das sind zwei Aufgaben, die sie sehr fordern.
Was passiert inzwischen mit dem Kommissar, mit Gerion Rath?
Ja, der lebt nun unter falschem Namen in Wiesbaden. Er musste untertauchen, weil sowohl die Nazis als auch der kriminelle Marloff hinter ihm her waren. Und er fährt nun Wein für das Weingut Jacobi aus. Dummerweise wird er nach ein paar Monaten erkannt.
Er hatte die Autotür gerade geschlossen, da spürte er einen Blick auf sich ruhen und drehte sich um. Ein paar Meter hinter ihm, am Rande des Parkplatzes, stand eine Frau und schaute ihn aus dunklen Augen an. Sie musste von der russischen Kapelle hergekommen sein, den Berg hinauf, eine schlanke Gestalt im Wintermantel. Er konnte es nicht glauben. Was machte sie hier, in Wiesbaden? Ohne die Zwiebeltürme der russischen Kapelle, die hinter ihr golden durchs Geäst leuchteten, wäre er womöglich nicht so schnell darauf gekommen, um wen es sich bei der geheimnisvollen Schönen handelte. Geistesgegenwärtig senkte er den Kopf und drehte sich wieder zum Auto, steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Fahrertür. Tat so, als suche er etwas im Handschuhfach und im Fußraum, wühlte dort herum, als habe er etwas Wichtiges im Wagen vergessen. Im Rückspiegel aber hielt er die Frau im Auge. Endlich, sie wandte sich ab und ging weiter, blieb einmal noch kurz stehen und warf einen Blick auf den Lieferwagen, setzte ihren Weg dann aber fort und stieg den Hang zum Hotel hinauf.
Tja, das ist die russische Gräfin Sorokina, die da gerade Gerion Rath erkannt hat. Er hatte ihr vor Jahren geholfen, ihr Vermögen vor den Sowjets zu retten, und sie ist weiterhin auf der Flucht und ziemlich skrupellos, wie Gerion Rath bald feststellen wird.
Also es klingt schon spannend, aber auch durchaus anspruchsvoll. Es gibt so viele verschiedene Handlungsstränge da.
Ja, genau, beides stimmt. Also gerade zu Anfang ist es erstmal ein bisschen verwirrend, da es mit einer Nebenfigur beginnt, einer Dame, die auf dem Schnelldampfer Europa auf dem Weg in die USA ist. Da muss man erstmal ein bisschen aufpassen. Also ich dachte, worum geht's denn da jetzt gerade? Auch aufpassen, wo man sich eigentlich befindet. Die Handlungsstränge wechseln sich immer wieder ab. Der Krimi baut auch auf den Vorgängerbänden auf. Also es ist durchaus besser, die auch schon gelesen und gehört zu haben. Aber hinterher kommt man dann schon gut rein. Und als Einstiegshilfe gibt es ja auch eine Internetseite. Man muss einfach in die Suchmaschine seines Vertrauens Gerion Rath eingeben. Und dann findet man schnell die Seite, in der alle Hauptpersonen genannt und erklärt werden. Und da kann man sich dann auch sehr gut orientieren.
Durch den Roman führt ja souverän, wie wir auch gerade gehört haben, der Interpret David Nathan.
Ja, der liest alle Bände rund um Gerion Rath, um diese Krimireihe. Er hat ja eine sehr tiefe, sehr sonore Stimme. Das passt sehr gut für einen Krimi. Manchmal ist er mir ein bisschen zu druckvoll, also da hätte ich mir ein paar, ja, mehr Erholungspausen gewünscht, aber insgesamt muss man sagen, hat er den Stoff sehr gut im Griff, und zwar sowohl in den Erzählpassagen als auch in der wörtlichen Rede.
Aber alles in allem eine Empfehlung.
Ja, unbedingt. Also ich habe mehrere Abende und auch das Wochenende gebannt damit zugebracht, diesen Krimi zu hören. Das liegt auch daran, dass ich mag diese Krimis von Volker Kutscher auch deswegen sehr, weil er immer die realen Begebenheiten von damals mit reinbringt. Das reicht von realen Kneipen, von Geschäften über den Absturz des Zeppelins Hindenburg in Lakehurst von 1937, spielt ja auch eine wichtige Rolle. Und natürlich bildet er auch die politische Situation sehr genau ab, und die ist sehr beklemmt mittlerweile. Man weiß immer weniger, wem man in der Nazizeit trauen kann. Und der Roman endet dann auch wieder mit mehreren Cliffhängern. Mit anderen Worten, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge. Ein Hinweis noch, es gibt den Roman in ungekürzter und in gekürzter Fassung. Ich habe hier die gekürzte gehört.
Die ist immerhin noch 17 Stunden lang.
Ja, fast 17 Stunden. Und die ungekürzte ist dann fast 21 Stunden lang. Ich habe es ein bisschen bedauert, nicht die ungekürzte gehört zu haben. Der Verlag hatte es mir einfach so zugeschickt und ich wollte dann sofort loslegen. Aber mir sind eigentlich gar keine Brüche aufgefallen. Also man sollte aber schlicht darauf achten, welche Version man eigentlich haben möchte.
Transatlantik, so heißt das Hörbuch von Volker Kutscher, gelesen von David Nathan. Es ist eine MP3-CD, fast 17 Stunden Hörzeit bei der gekürzten Version zum Preis von 26 Euro. Und man bekommt die ungekürzte als Download. Dann sind es knapp 21 Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 35 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Sie hören HR2 Kultur, die Hörbuchzeit. Und wir kommen zur Rubrik in eigener Sache, also zu einer Produktion von HR2 Kultur. Die Legende von Robin Hood ist seit Jahrhunderten populär. In den dunklen Wäldern von Sherwood Forest setzte er sich mit seinen Kumpanen für die Ärmsten der Armen ein, immer verfolgt vom Sheriff von Nottingham. Bis heute haben die Erzählungen um die charismatische Räuberbande nicht an Faszination eingebüßt. Und jetzt gibt es ein neues Hörspiel zum Thema von John von Düffel. Der Titel: Die Ballade von Robin Hood. John von Düffel ist Dramaturg am Deutschen Theater Berlin und Professor für szenisches Schreiben an der Berliner Universität der Künste. Für seine Romane und Erzählungen wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. John von Düffel hat nun bei seinem neuen Hörspiel über Robin Hood mit Christian Brückner und Caroline Lux zusammengearbeitet und mit dem Wilden Jazzorchester. Dorothee Meyer-Karwick, steigen wir mal mit dem Wilden Jazzorchester ein. Was ist das?
Das ist ein Ensemble von 11 Musikern und Musikerinnen. Unter anderem dabei sind Rüdiger Ruppert und Martin Auer. Martin Auer ist für Komposition und die musikalische Leitung des Hörspiels verantwortlich und Rüdiger Ruppert für Idee und Konzeption. Und produziert wurde das Ganze mit Unterstützung von Sauerländer Audio beim Argon Verlag und HR2 Kultur. Es ist das zweite Projekt dieser Musiker mit diesem Wilden Jazzorchester. Im ersten haben sie auch gemeinsam mit Christian Brückner das Dschungelbuch nacherzählt und vertont.
Also erst das Dschungelbuch, jetzt Robin Hood. Das heißt, die Musiker und John von Düffel wenden sich hier gerne populären Stoffen zu.
Ja, genau. Und das Ganze ist auch sehr familientauglich und soll in erster Linie gut unterhalten, sag ich mal. Und zum Text, John von Düffel hat sich hier auf die uralte Balladensammlung The Guest of Robin Hood gestützt, die erste literarische Überlieferung, in der ein gewisser Robin Hood aus den Wäldern von Sherwood in spöttischen Versen als Volks- und Freiheitsheld gefeiert wird. Und im Hörbuch erfahren wir auch, warum Robin in die Wälder ging. Es ist nämlich so, der gute Herrscher Richard von Löwenherz war als Kreuzritter unterwegs und so kam sein Bruder Johann übergangsweise auf den Thron. Der wurde spöttisch Johann ohne Land genannt. Und der war ein übler Despot, genauso wie der Sheriff von Nottingham. Gemeinsam versuchten sie, die Bevölkerung zu unterjochen und finanziell auszupressen. Und dagegen wehrte sich eben Robin Hood mit seinen Mannen. Und da hören wir mal rein, wie diese Geschichte als Hörspiel umgesetzt wurde.
Zu der Zeit, als aus Robert von Locksley Robin Hood wurde, war er schon ein junger Mann und bekannter Bogenschütze, geächtet, besitzlos und ohne Zuhause. Aber er war nicht allein. Immer mehr verarmte, entrechtete, adlige Ritter und einfache Leute schlossen sich ihm an und bildeten eine Bande, The Merry Men, die fröhlichen Gefährten. Denn alles konnte ihnen der Sheriff von Nottingham nehmen, ihre Rechte, ihre Habe, ihren guten Namen, nur nicht ihre Fröhlichkeit und ihre Freundschaft.
Robin stand im Sherwood-Wald, gelehnt an einen Baum. Gleich neben ihm stand Little John und war sehr gut gelaunt. Auch William Scarlett lachte laut und Mut, der Müllers Sohn. Sie scherzten über Nottingham und Johann auf dem Thron. Was tun wir? Was lassen wir? Wen greifen wir heute an? Wem lauern wir auf? Wen rauben wir aus? Wie, Robin, lautet dein Plan? Den Bauern mit seiner Ernte, sprach der. Den Bäcker mit seinem Brot, den lassen wir ruhig seiner Wege ziehen, selbst in der größten Not. Wir rauben und wir stehlen nichts von keinem, der wenig hat. Den Reichen nehmen wir reichlich weg, dann werden alle satt.
Hier haben wir sie alle gehört. Christian Brückner, der in diesem Hörspiel seine große Kunst zeigen kann. Also bedächtig sanft klingt, mal laut und drohend. Also die Stimme hat eine große Dynamik. Dann hören wir natürlich das Jazzorchester, das Wilde Jazzorchester, das an dieser Stelle fast nach bayerischem Blasorchester klingt. Und wir hören Caroline Lux, die von John von Düffel nacherzählte Ballade hier mit großer Musikalität vorträgt.
Tauchen in dieser Ballade denn auch so die typischen Figuren auf, die man noch so kennt, den dicken Mönch zum Beispiel, Bruder Tuck, oder ich erinnere mich an den fiesen Guy von Gisborne.
Ja, die kommen auch vor. Also es wird erzählt, wie der dicke, gemütliche Mönch zu Robin Hoods Gefährten dazustößt, weil er die Machenschaften seines Ordens nicht mehr mittragen will. Und Guy von Gisborne versucht auch hier Robin Hood zu töten, weil er hinter Lady Marian her ist, die doch eigentlich Robin liebt. Und er sie. Und da gibt es dann auch eine Szene, in der Robin seine Marian sucht und im Wald auf einen jungen Mann trifft, der eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat und einen Kampf mit Robin beginnt.
Doch der Knabe führte sein Schwert sehr geschickt und zerschlug nach und nach alles Holz, das Robin zwischen sich und die Klinge bringen konnte. Immer weiter wurde er in den Wald zurückgedrängt. Als sich seine Kapuze in den Zweigen verfing, war es nicht nur um seine Tarnung geschehen. Robin stand auch mit dem Rücken gegen einen mächtigen Stamm. Der Knabe hatte schon zum letzten Hieb ausgeholt. Da ließ er sein Schwert sinken und sagte nur: »Robin!« Dann streifte auch er seine Kapuze ab. »Marian!« Sie war es. Die Haare stramm zurückgebunden, das Gesicht hart und angespannt vom Kampf. »Eine Braut habe ich gesucht und einen tapferen Jüngling gefunden«, lächelte Robin. Dann schloss er sie in die Arme.
Wir hören, das wilde Jazzorchester kann auch mal ganz sanft klingen. Die Geschichte geht dann weiter mit dem berühmten Preisschießen in Nottingham, an dem Robin Hood verkleidet teilnimmt und dann fast geschnappt wird. Und es reicht dann bis zur Rückkehr von Richard von Löwenherz. Also es gibt ein gutes Ende.
Dieses Hörbuch erschien bei Sauerländer Audio, einem Label vom Argon Verlag. Und das gibt ja vor allem Hörbücher für Kinder heraus. Ist das jetzt eine Produktion für Kinder?
Es ist eine Produktion eigentlich für die gesamte Familie. Also es gibt hier keine Altersangabe. Es ist ein Hörspiel, das Kinder auch an die für ihre Ohren ungewohnte Musik heranführen kann. Also Jazz in vielen Facetten. Und es ist einfach schön, Christian Brückner hier nochmal zu hören, der ja seinen eigenen Verlag, die Edition Parlando, ebenfalls bei Argon angesiedelt seit ein paar Jahren, gerade aus Altersgründen aufgegeben hat.
Die Ballade von Robin Hood von John von Düffel umgesetzt mit Christian Brückner, dem Wilden Jazzorchester und Caroline Lux. Es ist eine CD, 1,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro, erschienen bei Sauerländer Audio im Argon Verlag und produziert mit Unterstützung von HR2 Kultur. Wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit zur Rubrik Kinder- und Jugendhörbücher. Das Hörbuch Ajay und die Tintenhelden von Vasha Shah wurde auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche November gewählt. Und das ist ein Hörbuch für Kinder ab 8 Jahren, ein Debüt der Autorin Vasha Shah. Dorothee Meyer-Karweg, was können Sie uns über diese Autorin erzählen?
Also erstaunlicherweise habe ich nicht gefunden, wo sie eigentlich geboren wurde. Es klingt sehr indisch jedenfalls. Sie arbeitete als Rechtsanwältin und veröffentlichte Artikel in verschiedenen Zeitungen und Magazinen. Inzwischen ist sie Lehrerin für Englisch und für Literatur und dies ist jetzt ihr erster Kinderroman.
Ja, und der Titel Ajay und die Tintenhelden, das klingt Ajay auch indisch. Sind wir da auf der richtigen Spur?
Ja, das Ganze spielt in Indien, in Mumbai, früher Bombay genannt. Und das Besondere spielt in den Slums von Mumbai. Und Ajay ist ein Junge, der ohne Eltern mit anderen Kindern im Bahnhof lebt, sozusagen auf der Straße.
Es klingt nach einer sehr prekären Lebenssituation.
Ja, leider nicht so ungewöhnlich für Indien, für Ajay, aber normal. Er geht auch nicht zur Schule, hat sich aber selbst Lesen und Schreiben beigebracht. Und er lebt vom Verkauf von Zeitungen und er hat ein großes Ziel. Er will selbst Journalist werden. Und eines Tages hört er, dass ein berühmter Journalist, Mr. Gupta, in einem Restaurant einen Tisch reserviert hat. Und da rennt Ajay mit einem Artikel von sich hin und spricht Mr. Gupta an und erklärt, dass er unbedingt zur Zeitung wolle. Und da hören wir mal rein. Als Interpreten hören wir Christoph Jöde.
Mr. Gupta trank einen Schluck Limettenwasser und beobachtete Ajay über den Rand seines Glases hinweg. Dann beugte er sich mit zusammengezogenen Brauen nach vorn. »Tut mir leid, Junge, aber ich kann dir nicht helfen.« Ajays Herz setzte kurz aus. »Bitte, Sir, ich... Doch Mr. Gupta schüttelte den Kopf. Wie alt bist du eigentlich? 10? Du solltest zur Schule gehen. Verzweifelt hob Ajay die Hände. Wie konnte er Mr. Gupta nur klar machen, dass er arbeiten musste, dass er bereits Zeitungen verkaufte, um zu überleben? Ich bin 14, log er. Nein, ich will nichts mehr davon hören, fuhr Mr. Gupta ihn an. Ich soll dir eine Arbeit bei der Zeitung anbieten? Weißt du nicht, was mit den Zeitungen gerade passiert? Ich habe womöglich bald selbst keinen Job mehr. Niemand will mehr Zeitung lesen. Alle schauen nur noch auf ihr Handy. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich will zu Ende essen. Ajay biss die Zähne zusammen. Er musste Mr. Gupta unbedingt dazu bringen, dass er ihn verstand. Bitte, Sir, geben Sie mir eine Chance.
Tja, aber Mr. Gupta bleibt hart und letztendlich wird Ajay sogar aus dem Restaurant geworfen. Er verliert aber nicht den Mut und als er eine alte mechanische Druckerpresse findet, beschließt er, selbst eine Zeitung zu drucken. Freunde helfen ihm dabei. Seth beispielsweise, der sich mit Maschinen auskennt und die Druckmaschine dann repariert. Yesman, die sehr gut zeichnen kann und die Zeitung illustriert. Und Venut, der in der Küche von einem Restaurant arbeitet und Rezepte beisteuert. Und dann noch Jay, der Junge aus den Slums, der super Cricket spielt und für die Sportberichterstattung zuständig ist. Und zusammen nennen sich dann die Tintenhelden.
Schöne Idee. Mhm. Jetzt fehlt nur noch jemand für die politischen Artikel, die in der Zeitung erscheinen sollen, oder?
Ja, genau. Und für die ist dann Ajay zuständig und er merkt schnell, Themen gibt es im Slum genug. Zum Beispiel hören die Kinder, dass der Slum abgerissen werden soll, um teure Wohnungen zu errichten, ohne dass die Slumbewohner ein Mitspracherecht haben und klar ist, wohin sie denn dann eigentlich sollen. Und dann bekommen die Kinder mit, dass ein ausländischer Kleidereinkäufer vom Chef der Textilfabrik, Mr. Gier, unterschrieben haben will, dass in dieser Fabrik keinerlei Kinder arbeiten, obwohl genau das an der Tagesordnung ist. Also auch Yasmin arbeitet da und die ist gerade mal 12. Und schließlich bei einem starken Monsunregen bricht dann die Textilfabrik auch noch zusammen und begräbt unter den Trümmern ausgerechnet Mr. Gier, einen indischen Chef der Fabrik, unter sich und auch Yasmin. Und Ajay sucht dann verzweifelt nach den beiden.
Und dann, ganz plötzlich, hörte er hinter all dem Schutt ein Klopfen. Yasmin, flüsterte er. Es klopfte wieder. Das Geräusch war kaum hörbar und kam aus einiger Entfernung, aber es war eindeutig ein Klopfen, als hämmerte jemand gegen die Wand. Hoffnung glomm in ihm auf wie ein angezündetes Streichholz. Mehr brauchte er nicht. Yasmin! Sie war da drinnen. Sie musste da drinnen sein. Und er musste sie befreien. Er sprang auf. Seine Beine standen tief im Wasser. Bald würde das, was von der Fabrik übrig war, überflutet sein. Er musste den Schutt schnell beiseite räumen, aber wie? Yasmin brauchte ihn. Er durfte auf keinen Fall in Panik geraten. Er untersuchte den Betonberg, so wie Seth es bei seinen Maschinen tat. Die meisten Brocken lagen fest aufeinander, doch das Stück, das die Tür blockierte, lag frei. Ajay fasste Mut. Das hier war wie das Jenga-Spiel, das sie Vinod zum Geburtstag geschenkt hatten. Er musste nur diesen Stein wegnehmen, ohne die anderen zum Einsturz zu bringen. Dann würde er Yasmin befreien können. »Halte durch, Yasmin! Ich komme gleich wieder!« schrie er und rannte los, um einen der Handwagen zu holen, mit denen die T-Shirt-Kisten transportiert wurden. Da lag einer auf der Seite. Ajay richtete ihn wieder auf und zerrte ihn mit all seiner Kraft zu der blockierten Tür zurück. Plötzlich ertönte ein lautes Knirschen. Es kam von der Säule in der Mitte der Halle, die das stützte, was vom Fabrikgebäude übrig geblieben war. Ajay musste sich beeilen.
Ja, er muss sich beeilen, aber er kann Yasmin dann tatsächlich retten. Nur der Chef der Fabrik, der ist tot. Die Fabrik ist zerstört, obwohl ein Gutachten vorher bestätigt hatte, dass die Bausubstanz in Ordnung sei. Und die Kinder vermuten dann, dass Korruption dieses Gutachten befördert hat und dann letztendlich zu diesem Unglück führte. Und sie forschen dann nach. Damit begeben sie sich dann in ziemlich große Gefahr, denn die einflussreiche korrupte Elite, die schickt ihre Schlägertrupps.
Das ist kein einfacher Stoff. Es ist ein Hörbuch für Kinder, aber doch ein sehr politischer Kinderroman.
Ja, da werden durchaus viele aktuelle Themen angesprochen. Also das Leben von den Kindern in den Slums, die Diskriminierung von Menschen in niedrigen Kasten, Korruption. aber auch die Schuld von ausländischen Firmen an der Misere, denen die schlechten Arbeitsbedingungen egal sind und die skrupellos an der Preisschraube drehen. Und es zeigt sich auch, vermeintlichen Wohltätern darf man nicht einfach trauen.
Es ist ja empfohlen für Kinder ab 8. Wird das denn auch entsprechend aufbereitet?
Ach, letztendlich ist es eine wirkliche Abenteuergeschichte, eben mit realen Bezügen. Die Herangehensweise, die ist schon durchaus kindgerecht und wird auch konsequent aus Sicht der Kinder erzählt. Und bei aller Dramatik kommt auch der Humor nicht zu kurz. Dazu passt, dass auch der Schauspieler Christoph Jöde, der den Text liest, schon mal für einen Artistenpreis in der Kategorie Clownerie nominiert wurde. Und so ein bisschen clownesk klingt das dann mitunter auch. Also es passt schon.
Also wir haben jetzt ja nur zwei Ausschnitte gehört. Und da fällt vor allem auf, dass er die Dramatik der Situation auch sehr stark herausarbeitet.
Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt natürlich auch eher dramatische Stellen rausgesucht. Er kann auch durchaus ruhig und entspannt lesen. Also insgesamt führt er gut durch diesen spannenden Roman, an dem mir schon besonders gefällt, dass Kinder aus unserem Kulturkreis das Leben von indischen Straßen- und Slumkindern sehr gut nahegebracht bekommen. Eine weitere Folge der Tintenhelden ist übrigens in Vorbereitung, also da darf man gespannt sein.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Ajay und die Tintenhelden, so heißt das Hörbuch von Varsha Shah, übersetzt von Katharina Naumann, gelesen von Christoph Jöde. Eine MP3-CD, gut 5 Stunden Hörzeit zum Preis von 17 €, empfohlen für alle ab 8 Jahren. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörkompanie. Das Hörbuch kam auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche von November. Und das war sie, die Hörbuchzeit. Für heute verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.